Noemi, hast du ein Vorbild?
Ich darf nicht Schweizerdeutsch reden. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe ganz viele Vorbilder. Meine Großtante, weil ich sie immer als positiven Mensch wahrgenommen habe, obwohl sie viel Schwieriges im Leben erlebt hat, hatte ich trotzdem immer das Gefühl, dass sie so ihr Leben gelebt hat und auch zufrieden war mit dem, was war.
Und Markus, wie geht's dir?
Eigentlich nein. Vorbilder, komisch. Aber wenn ich ehrlich bin und in mich schaue, dann im Hinblick auf ganz bestimmte Dinge, die zu entscheidend sind oder wenn es wichtig wird, dann kommt so ein Über-Ich über mich. Dann denke ich, was würde der jetzt wohl, was würde die jetzt wohl? Und dann merke ich, dass ich doch den einen oder anderen als Vorbild habe.
Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Vorbilder, die mich so in meinem Leben begleiten. Ganz aktuell habe ich ein paar Menschen in meinem Umfeld, die im Erwachsenenalter jetzt noch etwas Neues gelernt haben. Zum Beispiel eine Freundin von mir hat sich Vertikaltuchakrobatik beigebracht und ist da jetzt richtig gut. Das finde ich echt toll. Das beeindruckt mich.
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles. Mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Wir sind alle vier Kolleginnen und Kollegen an der Universität Fribourg in der Schweiz, unterrichten dort Theologie und sprechen hier über Themen, die uns beschäftigen, und zwar im ganz normalen Leben und als Menschen, die finden, es muss doch mehr als alles geben. Vorbilder, das ist ja was, was in aller Munde ist. Es gibt ja ein bisschen auch so einen Trend, wir brauchen Vorbilder, und also zumindest im ganzen Erziehungs-, Bildungsbereich, Kinder brauchen, wenn Menschen größer werden, sollten sie Vorbilder haben, wir sollten ihnen Vorbilder sein. Ich täte mich unheimlich schwer, eine Person zu benennen. Geht es mir ganz anders als euch beiden, Elisabeth, Noemi. Wir reden heute über Vorbilder und ich finde es sehr spannend, weil sich ja direkt die Frage stellt, was macht jemanden denn zum Vorbild? Was sind die Kriterien, dass man sagt, der oder die ist ein Vorbild für einen? Wofür stehen Vorbilder? Was denkt ihr?
Ich finde, das macht einen großen Unterschied, ob man jetzt die ganze Person als Vorbild sieht, so als ganzheitliches Modell, oder ob man sich, wie Markus, so ein paar Sachen so rausnimmt von bestimmten Personen sozusagen und das als vorbildhaft erkennt und sich daran dann in bestimmten Situationen orientiert. Und ich finde, es macht auch einen Unterschied, ob man Fähigkeiten bei jemandem bewundert und die gerne, also sich zum Vorbild nimmt und denkt, das würde ich auch gern können. Oder ob man bestimmte Haltungen und so Lebenseinstellungen, das war ja so das, was Noemi gesagt hat, beeindruckend findet, sich daran orientiert. Und bei mir ist es jetzt eher so, dass das Zweite eigentlich so das Vorrangige ist, wo ich Vorbilder habe.
Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht unbedingt so ganz objektive Kriterien gibt. Also ich habe jetzt meine Großtante genannt. Vielleicht gibt es andere Familienmitglieder, die vieles gar nicht positiv fanden oder die Art und Weise zu leben, das Leben anzunehmen, sich da irgendwie hineinzugeben, vielleicht nicht unbedingt als erfrischend oder als ermutigend wahrgenommen haben. Und ich glaube, mir geht es einfach häufig so, wenn ich so diese Generation von Frau sehe, also so die Generation meiner Großmütter, irgendwie in den 20er, 30er Jahren geboren, von denen treffe ich auch ganz viel in meinem Alltag als Seelsorgerin, da merke ich einfach, dass ich sehr beeindruckt bin von der Art und Weise, wie diese Frauen ihr Leben irgendwie gelebt haben. Obwohl vielleicht ihr Handlungsspielraum viel kleiner war als den ich heute habe. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass gerade diese Personen sich extrem in ihr Leben hineingeben und ja, wirklich irgendwie so zu Akteurinnen ihres Lebens werden. Und das ist, glaube ich, das, was mich sehr beeindruckt.
Elisabeth, du hast ja auch gesagt, Haltung. Grundhaltung, so eine Einstellung, wie ein Mensch durchs Leben geht, ans Leben heran, an Herausforderungen rangeht, mit Herausforderungen umgeht. Da muss ich sagen, das weckt bei mir was. Also ich stelle bei mir fest, dass ich Menschen begegne und dann manchmal denke, oh, das gelingt ihr aber gut. Oder das gelingt ihm aber gut. Aber das ist dann also partiell. Das ist ein Teil, ein Ausschnitt aus der ganzen Existenz. Ich käme nicht auf die Idee zu sagen, das ist jetzt mein Vorbild, sondern ich bewundere da was. Und da gelingt jemandem was, mit einer schwierigen Situation umzugehen, durch Trauer hindurchzugehen und doch den Halt nicht zu verlieren oder irgendwie so Grundhaltungen. Also wenn man jetzt von Vorbildern redet, bedeutet das ja, man schafft ein Gefäß in Form einer Figur, einer Person und schreibt das Label Vorbild drauf. Da muss man aber auch vieles andere in Kauf und kauft man sich da mit ein. Denn es ist ja kein Mensch perfekt. Und wo jemand an einer Stelle Vorbild sein kann, ist er oder sie es an einer anderen Stelle halt auch nicht, also weil wir halt alle nicht perfekt sind. Das ist unmittelbar, was ich mit dem Thema so in Verbindung bringe, Vorbilder.
Ich denke, neben den Fähigkeiten, die Elisabeth, du angesprochen hast, und den Haltungen, so Grundhaltungen, besondere, es gelingt jemandem etwas. Gibt es noch was Drittes, was, wenn ich ehrlich bin, schon eine große Rolle spielt? Das hast du, Noemi, auch angesprochen, nämlich da ist dein Leben gelungen. Ne? Da ist, also es geht so um Modelle von einem gelungenen Leben. Oh, das ist ihm, das ist ihr wirklich gelungen. Also ich kenne das gut, wenn man zum Beispiel Frau und Mann sind erwerbstätig und dann kommen Kinder dazu, dann schaue ich links und rechts, gibt es da so Paare, die das auch machen? Gelingt das denen? Also in dem Sinne Vorbild. Also da wird es besonders schwierig im Leben, wenn ich zurückschaue. Wenn da niemand etwas Ähnliches versucht, kommt man sich einsam vor und umgekehrt. Also die Orientierung daran, wie ist es jetzt denen gelungen oder der Person gelungen, ja, so ein Leben zu leben. Also wichtig für mich natürlich, das sagt ja immer ganz viel über einen selber aus, ist konsequent bei der Sache bleiben, vertiefen und nicht jeden Tag was anderes. So, ja.
Genau, ich kenne diese Gedanken auch, Markus, aber da habe ich dann auch gleich diesen Reflex, den Daniel auch angesprochen hat, dass man da ja doch immer sehr vorsichtig sein muss. Also zum Beispiel, wenn es jetzt gerade um diese Situation geht, die du angesprochen hast, sich als Paar mit einem anderen Paar zu vergleichen oder eine Familie mit der anderen Familie und so. Also da finde ich persönlich, da passe ich total auf und schütze mich auch davor, weil ich das doch sehr problematisch finde, weil, wie Daniel schon gesagt hat, jede Person ist so komplex, jede Beziehung erst recht, jede Familie. Klar kann man da mal so ein bisschen nach rechts und links schauen, aber das erlebe ich eher als nicht so konstruktiv für mich selber.
Ich muss auch gleich zugeben, dass die, wenn ich dann in mich gehe und frage, wer sind sie denn jetzt, die mir kommen, wenn mein Ich über mich kommt, wie ich das gerne sage mit Sigmund Freud, dann sind das immer, es ist wirklich penetrant, es sind immer alleinstehende Männer. Deswegen bin ich gefeit vor dem Problem.
Da muss man dann wieder aufpassen, das bist ja nicht du, du bist ja nicht in der Situation. Ne?
Also diese Distanz tut gut, also dieses ganz andere Leben als Mönch oder so. Das tut gut, wenn ich mich dann davon auch distanzieren kann und weiß, nee, ich bin in einem anderen Film. Denn die Gefahr würde ich auch unbedingt unterstreichen, 5-mal sogar, die du genannt hast, Elisabeth.
Also ich glaube, es gibt ja dann wie mindestens 2 Probleme. Also es gibt diese Überhöhung des Vorbildes und da kann man ja dann auch sehr enttäuscht zum Beispiel sein, wenn man plötzlich merkt, boah, da die Person, die kann dem gar nicht gerecht werden, was ich in die hineinprojiziert habe, weil ich glaube wirklich, dass Vorbilder auch immer eine gewisse Projektionsfläche bieten. Also wir wissen ja nie ganz genau, ob dieses Leben wirklich gelungen ist und ob die Person das auch als gelingendes Leben erlebt hat zum Beispiel. Also da kann man eine Ahnung davon bekommen, aber so wirklich 100% wissen kann man es ja nicht. Und ich glaube, die andere Gefahr ist, dass man gerade vielleicht auch in dieser Überhöhung der anderen Person sich selber total unter Druck setzt und einem Ideal nacheifert, dass es auch real gar nicht zugibt und das vielleicht auch gar nicht das Ideal für das eigene Leben sein kann. Also ich glaube, so diese Vermittlung zwischen wohin schaue ich und was mache ich damit in meinem Leben, ich glaube, das ist ein total wichtiger Prozess. Und dann, glaube ich, kann es aber sehr fruchtbar sein, auch sich zu überlegen, okay, was kann ich jetzt da mitnehmen für mich und für mein Modell, wie ich lebe.
Ja, ich meine, da kommt die Frage rein, wer erklärt jemanden zum Vorbild? Und da jetzt kommt so eine politische Dimension auch hinein. Das ist natürlich gesellschaftlich, hört man das immer wieder. Und es gibt Stimmen, die sich anmaßen zu erklären, der oder die sollte für die jüngere Generation Vorbild sein und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich das Gespräch jetzt ganz anders begonnen, nämlich mit der Frage eines jeden an sich selbst. Wer ist für mich Vorbild? Also ich bin eigentlich die einzige Instanz, die Autorität hat, mir zu erklären, wer für mich ein Vorbild sein könnte und für welchen Ausschnitt und für wie lange und wofür. So finde ich interessant, weil es doch ein großer Unterschied ist. Ne? Also
ja, ich habe auch gemerkt, als ich nachgedacht habe, bei mir im Gegensatz zu dir, Markus, sind es eigentlich nur Frauen, die mir so einfallen als Vorbilder, fast nur Frauen. Ja, und dann habe ich gedacht, woran liegt das? Aber es sind vor allem auch Frauen aus meinem nahen Umfeld einfach. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Politiker oder also wie Daniel so gesagt hat, die so gesellschaftlich anerkannte Person oder so, denen ich jetzt irgendwie Vorbildcharakter zuschreibe für mich selber, sondern es sind wirklich Personen, die ich in meinem nahen Umfeld erlebe oder erlebt habe und von denen ich so gewisse Dinge gerne übernehmen möchte. Ja. Und ein Modewort, glaube ich, ist ja so ein bisschen in dem Bereich Inspiration. Also sich inspirieren zu lassen, ist ja so modern, auch auf Social Media und so, immer diese Inspirationsideen. Aber das finde ich gar nicht so schlecht, weil das sagt ja so praktisch dieses Partielle, spricht das ja an. Also man lässt sich so ein bisschen anstoßen, ein bisschen inspirieren. Das war jetzt auch bei diesen Vorbildern, die ich ganz am Anfang genannt habe, dass diese Freundin von mir da jetzt da so akrobatisch unterwegs ist. Das ist jetzt gar nichts für mich, aber einfach so als Idee, eben mit über 40 nochmal was ganz Neues auch anfangen zu können, ganz neues Hobby und sich da voll rein zu investieren. So, das finde ich, es hat für mich was Vorbildhaftes.
Und ich denke auch bei diesem Gedanken der Inspiration oder wenn man einen Aspekt einer Person bewundert oder denkt, ah, da würde ich mich gerne inspirieren lassen, dann ist es nicht so schlimm, wenn vielleicht die anderen Bereiche im Schatten liegen, also dass ich das gar nicht weiß oder dass es da vielleicht auch tatsächlich dann Flecken gibt, die, wo man sagt, okay, nee, da würde ich jetzt nein, danke sagen, aber trotzdem zu sagen, okay, da gibt es einen Aspekt, den möchte ich für mein Leben auch, aber dann den auch auf meine Weise umzusetzen. Und ich glaube, für mich ist Inspiration schon sehr wichtig, sei es jetzt von fiktiven Persönlichkeiten oder eben auch von real existierenden.
Ja, stimmt, es können auch Personen, Figuren aus Literatur sein zum Beispiel, ne?
Ja, ja. Total. Hm.
Ich weiß noch, dass ich immer schon mein Leben lang gerne, wenn ich was gelesen habe, gerne Autobiografien lese. Also bis heute. Ich lese gerne Autobiografien. Irgendwann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum das so ist. Und ich glaube, das ist deshalb so, weil ich im Modus, wenn jemand eine Autobiografie schreibt, das bei mir bewirkt, dass ich immer mir selber die Frage stelle, wie machst du dein Leben? Wie lebst du dein Leben auf eine Weise, dass es gelingt oder dass du mit Schwierigkeiten zurechtkommst oder dass da was Großes draus werden kann oder dass es nicht scheitert, wie auch immer. Und jetzt interessant, dass ihr auf den Begriff Inspiration eher so abfahrt, weil das ist ja schon ein Alternativbegriff eigentlich zu Vorbild. Vorbild, der Begriff, ist irgendwie eine Überhöhung doch. Da wird was in so ein festes, statisches Gefäß gegeben als Person und man muss dann immer erklären, ja, dafür Vorbild, dafür aber auch dann wieder nicht. Dagegen Inspiration, das ist vielleicht eher gegenwartstauglich, weil unsere Gegenwart ist doch geprägt von so diesem Imperativ der beständigen, aktiven Selbsthervorbringung. Also Selbstoptimierung, aber auch Selbsthervorbringung. Also jede und jeder steht ständig vor der Herausforderung heute und nimmt die auch freiwillig an, das Beste aus sich zu machen, was Interessantes, was Abwechslungsreiches aus sich zu machen. Klingt fast schon wieder ein bisschen bieder, aber man will individuell sein um jeden Preis. Vorbild passt da nicht so wirklich rein eigentlich in das Schema. Genau, zu statisch. Das ist zu stark das Orientieren an einer außerhalb eines Selbst, also einer Figur, die außerhalb der eigenen Verfügungsmöglichkeiten liegt.
Ja, und gleichzeitig leben wir in einer Zeit der Influencer, die millionenfach geklickt werden, um genau zu wissen, wie ich mein Haar pflegen muss, meine Haut und so weiter. Also das ist wie eine, ich liebe dieses Wort Dialektik, das ist ein totaler Widerspruch zu dem, was du nämlich gerade zum Programm des Ich-Programms, das wir heute haben, gesagt hast, kommt aber durch die Hintertür dann eine enorme Einflussnahme und damit eine Standardisierung. Alle sehen dann gleich aus. Also damals, als meine Tochter noch kleiner war, habe ich sie von hinten gar nicht entdecken können, weil alle sahen gleich aus. Ja? Die gleichen Schuhe, die gleiche Hose, die gleiche Jacke, die gleiche Frise. Für mich faszinierend, ich bin zu alt, ich habe das nicht mehr mitgemacht, ich kenne keine Influencer, aber ich finde das ein ganz komisches Zeichen der Zeit, weil das ist genau konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, Daniel, mit der Idee, ich bin ich selber. Authentico, ne? Und nur ich und jeden Tag anders und immer wieder neu. Das ist natürlich ein großer Selbstbeschiss.
Wobei bei diesen InfluencerInnen es ja so ist, dass die auch so eine Nähe suggerieren, ne? Also, oder dass man kann sich gar nicht dagegen wehren, glaube ich. Man bekommt schnell das Gefühl, dass man weiß natürlich, dass man sie nicht kennt und gleichzeitig kommt es einem so ein bisschen so vor, als wäre sie eine Freundin. Und das ist natürlich schwierig, sich da abzugrenzen. Wahrscheinlich besonders für junge Leute immer im Hinterkopf zu haben, nein, eigentlich kenne ich die Person gar nicht und schon gar nicht als ganze Person. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem, was Daniel gesagt hat, dieses Vorbild, was irgendwie weit weg ist, außerhalb von mir selbst. Zählt man diese Influencer, Influencerin zum engeren Umfeld, obwohl sie natürlich eigentlich nur online ist, sozusagen. Ja, also von daher ist es, glaube ich, wirklich so das Zeichen der Zeit, was dieses Thema betrifft.
Es ist, glaube ich, so das Unterlaufen eines Imperativs, sei nur du selbst, unter Vorspiegelung dieser Nähe, die es einem dann erlaubt, doch wieder aufschauen zu können, sich orientieren zu können an einer Instanz, die außerhalb von einem selbst liegt, was in anderen Zeiten oder in einem anderen Rahmen eben ganz offensiv als Vorbild gelabelt war. Der sozusagen der mentale Imperativ, der kulturelle Imperativ unserer Zeit ist, nein, du bist du selbst und da, das soll sein, du selbst sollst sein. Vorbilder passt da nicht rein, aber über diese Simulation von Nähe, das ist ja eine gespielte, eine letztlich simulierte Nähe, finde ich eine tolle Beobachtung, wird es einem dann innerhalb unseres kulturellen Schemas, es darf keine Vorbilder geben, nur du selbst zählst, dann doch erlaubt, sich zu orientieren, auf etwas Bezug zu nehmen, eine Kohorte zu bilden, irgendwie so.
Und der Erfolg belegt ja eigentlich die These, also Menschen brauchen Vorbilder.
Die Frage ist nur, ob jetzt nicht was Wesentliches verloren geht. Also, und das sage ich jetzt mal, ohne abdriften zu wollen in so ein kulturelles Lamento. Aber dieselbe Diskussion hat man ja, wird seit vielen, vielen Jahren geführt, zum Beispiel bei der Frage in Bildung, woraus sollen Lehrpläne an Schulen und Bildungseinrichtungen bestehen? Also gibt es so etwas wie einen Kanon? Also gibt es sowas wie kulturelle Werke, Literatur, Figuren und so weiter, die eine orientierende Wirkung haben können, auch für heute, an denen man sich irgendwie abarbeiten sollte. Da gibt es Für und Wider, da gibt es eine heiße Diskussion drum. Aber das ist im Prinzip dieselbe Debatte auf einer anderen Ebene.
Für mich eigentlich selbstverständlich klar, dass wir, also ich sage jetzt in unserer Sprache, Vorbilder brauchen, selbstverständlich. Denn also Freud hat mit seinem Instanzenmodell völlig recht, dass es ein Über-Ich gibt, das wird mit der Erziehung geprägt und das ist nicht ich. Sondern das ist die Stimme des Papas, der Mama, der Autoritäten, mit denen wir aufwachsen. Jetzt rede ich mal so psychoanalytisch weiter. Im besten Falle tritt an die Stelle dieses Über-Ichs, das ja von außen Fremdeinfluss ist, tritt etwas Eigenes, ja? Nämlich ein Ich-Ideal. Und da bleiben immer andere in Form von, denen gelingt das ganz gut mit dem und dem Ideal, das mir auch ein Ideal ist, Vorbilder. Also das, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich glaube eher, dass die Krise heute dann, also ich würde das Bashing noch fortsetzen und sagen, also in der Ethik, in der wir alle arbeiten, ist es die Autonomie. Also jeder und jede ist selbstbestimmt unterwegs. Aber nach was sich dabei jemand orientieren soll, wird nicht diskutiert oder kaum. Das wird immer hohler, immer problematischer, dass jemand auf sich selbst zurückgeworfen wird, ohne dass er eine Orientierung bekommt. Wohin denn? Und dann kommt das Über-Ich, allerspätestens auf jeden Fall, aus der Erziehung. Oder dann, wenn was stattgefunden hat, eine Entwicklung, dann ein sogenanntes Ich-Ideal.
Ich glaube, ich finde es gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Einer der wesentlichen Gründe, weshalb ich jetzt als Vorbild diese Generation von Frauen benannt habe, die quasi zwei Generationen vor mir gelebt haben, ist, weil ich bei denen eben häufig entdecke, dass es nicht so diese totale Überhöhung des eigenen Ichs gibt. Also so dieses Ich und ich brauche Zeit für mich und ich will mich entfalten und so weiter. Und trotzdem nehme ich sie nicht als passiv oder als ausgeliefert wahr, sondern ich habe das, für mich erweckt sich immer der Eindruck, dass die quasi so zwar in einem Rahmen halt gelebt haben, der war vielleicht sogar restriktiv und es gab eben irgendwie auch Orientierung, also ob die jetzt nur gut oder nur schlecht war, das sei nochmal dahingestellt. Aber trotzdem erlebe ich diese Frauen sehr oft so, dass sie sich zu diesem Rahmen, zu der Orientierung irgendwie verhalten, ohne dass sie sich ständig neu erfinden müssen. Also ich weiß nicht, ob das deutlich wird, aber ich finde, für mich setzen sie wirklich so einen Kontrapunkt zu dem, was du beschreibst, Daniel, ohne aber in eine Passivität zu rutschen und ohne ihre Individualität zu verlieren. Und ich glaube, das ist das, was mich total anspricht. So diese Frage, wie kann ich zwar ich sein, ohne dass ich aber irgendwie zu einer Insel werde und mich gegen alles behaupten muss, mich von allem absetzen muss. Und ich glaube, das ist für mich so die Inspiration, um zum Begriff zurückzukommen.
Mir kommt jetzt unmittelbar in den Sinn der Begriff, also des Helden oder der Heldin. So haben wir auch unsere Folge genannt. Du bist meine Heldin. Und dann gab es die Debatte um den Postheroismus, also das Zeitalter, wo der Held nicht mehr angesagt ist. Also das assoziiere ich jetzt damit mit dem, was du erzählst, Noemi, weil das sind die Frauen, die du als Vorbilder benennst, sind eigentlich nicht klassischerweise Heldinnen, das würde nicht passen, weil die Heldin oder den Helden zeichnet es aus, ja, heroenhaft, heldisch, eben allein gegen alles zu stellen. Eigentlich die Struktur, in der er oder sie sich befindet, zu verlassen und Kräfte zu mobilisieren, die stärker sind als alle Kräfte innerhalb der Struktur, in der man ist. Und ist das denn unser Leben?
Ich glaube tatsächlich, dass, da kann ich auch nochmal dran anknüpfen, ich glaube tatsächlich, dass es genau das Gegenteil ist. Also wenn ich jetzt an diese Vorbilder in Anführungszeichen denke, dann denke ich zum Beispiel ganz stark an eine Bauernfrau aus dem Kanton Fribourg, die ich im Spital begleitet habe. Die hat mir erzählt, sie hatte jeden Sonntag um die 20 bis 25 Personen am Esstisch zum Mittagessen. Das ist genau das Gegenteil. Die war mitten in der Struktur und die hat sich da auch in was hineingegeben. Das war wahrscheinlich nicht immer nur lustig und nicht immer nur erquickend, aber sie hat das gestaltet. Sie hat in der Struktur gewirkt, ohne dass sie jetzt wahrscheinlich oben am Tisch am Kopfende saß, so als Heldin in Anführungszeichen.
Kommt mir jetzt der Gedanke, was mit Helden ja ganz klar verknüpft ist, ist Opferbereitschaft. Den Gedanken hatte ich jetzt gerade öfter, als du gesprochen hast, dass es dieses Zurücknehmen auch der eigenen Person passt dann vielleicht doch dazu. Also
ich glaube sicher auch, dass es da diesen Aspekt gibt, den man nicht natürlich vernachlässigen darf, gerade in dieser Generation von Frau. Und ich würde auch nicht sagen, dass das immer zutrifft. Aber trotzdem habe ich eben häufig gerade das Gefühl, dass es eben nicht nur eine Aufopferung ist, sondern eigentlich vielmehr auch ein Gestalten so. Aber ich sehe die Gefahr.
Opferbereitschaft ist ja auch nicht nur negativ. Also bei Helden ist es ja wirklich ein Charakteristikum sozusagen, was ja gerade den Helden oder die Heldin zur Heldin macht. Ne? Ich würde das auch nicht nur negativ sehen.
Die ganze Verortung zeigt, dass man als Mensch ja nicht losgelöst von dem Kontext, in dem man handeln muss und sich befindet und in dem man zu dem geworden ist, was man ist, in dem die Handlungsmöglichkeiten einem überhaupt nur bereitgestellt werden, über die man verfügen kann, existiert. So, und jetzt der Begriff Held, Heldin suggeriert irgendwie, als könne man diesen Kontext gerade mal so sprengen oder komplett verlassen. Oder als Vorbild gefällt mir besser, das ist mehr übersetzend, vermittelnd. Oder da wird der Mensch, die handelnde Person mehr gesehen als jemand, der oder die schaut, was sind die Bordmittel, die ich habe, über die ich verfügen kann, worauf kann ich zurückgreifen, wer kann mir vielleicht helfen, welchen nächsten Schritt kann ich gehen. Der Held dagegen oder die Heldin sozusagen zieht aus, verändert das große Ganze und macht alles neu. Also ich tue mich schwer mit Heldentum.
Helden hängen ja auch immer in einer Gemeinschaft, ne? Also das ist, glaube ich, von daher auch so der Unterschied zu dem, was wir bisher über Vorbild gesprochen haben. Die werden ja von der Gesellschaft oder von einer Gemeinschaft konstruiert und haben ja auch Funktionen in einer Gesellschaft oder in einer Gemeinschaft. Heroismus braucht es in Bedrohungssituationen, um die Gemeinschaft zusammenzuschweißen. Ich glaube, es ist wirklich was ganz anderes als das, was wir bisher so über Vorbilder besprochen haben.
Natürlich gibt es das, dass Menschen, du hast das Beispiel der Bauersfrau, die für 20 kochen muss, unglaublich harter Job genannt. Und Elisabeth, du hast gesagt, das ist doch also heldinnenhaft. Es gibt natürlich das Faktum, dass Menschen sich sozusagen aufopfern, um was zu erreichen, ja, oder sein Leben zu geben, um etwas zu retten. Das gibt es und das ist wunderbar, dass es das gibt. Die Frage ist, ob der Begriff Heldentum dafür passend ist eigentlich. Ob nicht diese Menschen, und es gibt ja Zeugnisse, also Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus, in totalitären Systemen. Wenn die gefragt werden, hört man oft die Antwort, ich habe mein Handeln eigentlich als etwas ganz Naheliegendes erlebt und empfunden und habe es deshalb getan. Ich bin für mich in meiner Sicht auf mich kein Held. Das lag für mich nahe, dass das anstand, dass ich so gehandelt habe.
Ich verbinde mit dem Begriff Held, Heldin sowieso, nichts. Also ich bin auch resistent gewesen immer gegenüber den griechischen Mythen. Nie gelesen, hat mich nicht gepackt. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, ein Beispiel aus unserer Zeit. In Aschaffenburg gibt es eine Messerattacke und ein Mann, nicht mal jünger als ich, kommt daher und greift ein. Selbstverständlich greift er ein, da werden Kinder attackiert, ein Kind umgebracht, aber er wird dann auch umgebracht. Aber er hat das Selbstverständliche getan. Für mich ist es überhaupt kein Held. Aber der hat das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Ich kann das nicht so gut wie du beschreiben. Er hat sein Leben eingesetzt, um etwas zu machen, was selbstverständlich ist. Und das figuriert bei mir nicht unter dem Begriff Held, sondern vielleicht bei anderen, dann meine ich das auch. Das ist sehr großartig, aber das halte ich für fast selbstverständlich und habe einfach Angst, dass ich einmal selber in eine solche Situation käme und dann bin ich nicht mehr da nachher. Für mich habe ich jetzt in meinem Alter weniger Angst als für die anderen, für die ich eigentlich verantwortlich bin. Ne? Das ist ein bisschen mehr mein Problem. Deswegen habe ich Angst davor, in eine solche Situation zu kommen. Weil das ist das Selbstverständliche, was dann ein Mensch macht.
Ne? Ja, ich glaube, das ist schon eine moderne Form von Heroismus, eben nämlich Zivilcourage.
Unbedingt, ja. Es ist natürlich in Anführungszeichen das Selbstverständliche.
Zu sagen, das ist Heldentum, das ist Heroismus, ist eine Außenbeschreibung. Vielleicht funktioniert die Verwendung des Begriffs nur als Außenbeschreibung, dass andere sagen, das ist heldenhaft. Und was heißt es dann? Oder das ist dann ein Anzeichen dafür, dass andere den Wunsch hegen, möge ich doch in einer ähnlichen Situation auch diesen Werten folgen und auch so handeln, auch so couragiert sein und dafür einstehen und eintreten, wie diese Person, die ich als Held bezeichne oder als Heldin, es getan hat. Also wir haben ja ein Text von Ulrich Bröckling, dem Soziologen, uns angeschaut. Der bringt es auf den Punkt und sagt also, der Diskurs über Heldentum, der zeigt etwas, der artikuliert ein, sozusagen einen Wunsch, ein etwas, was einem fehlt, was man wünscht, es sei so.
Oder halt damit auch verbunden die Unsicherheit, wäre ich überhaupt in der Lage, so zu handeln? Weil du, Markus, sagst jetzt, es ist selbstverständlich. Also ich hoffe, dass das selbstverständlich wäre. Ich glaube wirklich, dass auch diese Unsicherheit mitschwingt. Könnte ich das tun? Wäre ich bereit? Oder hätte ich 1000 Alarmglocken im Kopf, die mir sagen würden, und was ist mit meiner Familie, was ist mit und so weiter.
Ja, nicht nur zur Opferbereitschaft, sondern befreien auch, dispensieren von der Aufgabe, selbst Opfer zu bringen. Also ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Funktion von Helden. Die sind Beispiele, denen wir nicht unbedingt folgen müssen. Es ist so beides.
In der deutschen Debatte über den Widerstand gegenüber dem Nationalsozialismus kann man das verfolgen. Da werden also Widerstandshelden verehrt, vielleicht auch, um sich nicht der sehr unangenehmen Frage zu stellen, wie konnte es denn passieren, dass Hitler die NSDAP über den formal legalen Weg an die Macht gekommen ist. Ja, da musste sich keiner an die Macht putschen. Über Wahlen und den Erwerb von Mehrheiten hat sich das Hitler-Regime etablieren können und wurde offenbar getragen von einer Mehrheit.
Und alle anderen sind beruhigt oder froh, dass es diese wenigen Personen gegeben hat, auf jeden Fall. Ja. Und gleichzeitig kann man nicht von jedem, der damals gelebt hat, erwarten, auch eine Sophie Scholl gewesen zu sein.
Und muss man denn gleich sozusagen die extremen Akte des Widerstandes als das Regelvorbild hernehmen? Man muss doch nicht eine Sophie Scholl sein oder also ein Dietrich Bonhoeffer. Es reicht doch schon, wenn man im kleinen Kreis des persönlichen Alltags an bestimmten Punkten Nein sagt, nicht mitmacht, anders handelt, als man vielleicht gedrängt wird. Also seinen eigenen Werten zu folgen, artikuliert sich nicht erst im finalen, großen, heroischen Akt, sondern übersetzt sich in ganz viele kleine Schritte, die dann nicht unbedingt als heldenhaft bezeichnet werden, aber die genauso wichtig sind und in derselben Linie liegen. Und wenn man jetzt einige extreme Schritte sozusagen isoliert und die als heldenhafte Tat ausflackt, dann geht der Blick dafür verloren, dass wir alle in jeder Minute unseres Alltags ganz viele Möglichkeiten haben, diese oder jene Praxis zu leben, diesen Werten oder anderen Werten zu folgen und damit Wirklichkeit zu gestalten.
Aber ich glaube, im Idealfall können HeldInnen dann eben auch diese Funktion haben, quasi eine Art Leitstern vielleicht zu sein, an die man diese kleinen Schritte irgendwie anzupassen versucht. Also da stelle ich mir einfach die Frage, inwiefern kann das gelingen und inwiefern sind halt diese großen Figuren dann so übermächtig, dass das Kleine wie gar nicht mehr zählt.
Ja, oder sind sie Vorbild? Sind sie Vorbild und inspirieren, wie wir es gerade hatten? Oder sind sie Helden und ersticken?
Und ich glaube, lustigerweise hat es bei mir auch ganz viel mit eigener Lebenserfahrung und mit meinem eigenen Stand im Leben zu tun. Also ich glaube, als Jugendliche war ich viel empfänglicher für diese ganz großen HeldInnen. Und ich glaube nicht mal nur in einem negativen Sinn, sondern wirklich auch im Sinn von, okay, Sophie Scholl hat vor so und so vielen Jahren gelebt. Ihr Kontext ist gar nicht mehr mein Kontext. Also ich muss jetzt nicht mein Leben geben. Aber ich kann trotzdem überlegen, was waren die Werte, was waren die Leitvorstellungen, die sie hatte und was bedeutet das für mein Leben. Also ich glaube, als Jugendliche habe ich sehr stark so gedacht. Und je älter ich werde, desto mehr verschwindet so dieses Heldenhafte oder verschwinden die Heldenfiguren und an deren Stelle treten vielmehr die Personen, wie du gesagt hast, Elisabeth, Menschen aus meinem Umfeld, deren Leben irgendwie auch näher an meinem ist. Das finde ich auch total spannend, wie sich das so in der Empfänglichkeit auch verändert.
Modernes Beispiel fand ich war jetzt schon Alexei Nawalny. Das ist wirklich die Person, die mir jetzt da so einfällt, wo diese Kriterien des Helden wirklich so zutreffen, finde ich. Das ist so außergewöhnlich, was der gemacht hat. So, also man sagt ja auch, Helden kennzeichnet so eine Aura des Besonderen. Also es ist wirklich was anderes als ein normaler Mensch aus dem Umfeld, den man als Vorbild nimmt, sondern es sind so, die machen wirklich also so außergewöhnliche Taten, lösen starke Gefühle aus, wachsen in bestimmten Situationen wirklich über sich hinaus. Und das hat ja die ganze Welt mitverfolgt und wahrscheinlich ging es den allermeisten Menschen so, das kann man einfach nicht nachvollziehen, dass das jemand so macht. Also der hat sich wahrscheinlich auch nicht selber, der hat es jetzt nicht gemacht, weil er ein Held werden wollte, sondern es kam ja offensichtlich aus ihm tief innerst hinaus. Und das kann auch niemand von uns kopieren, würde ich jetzt mal so sagen. Also das fand ich so ein Beispiel, wo das schon nochmal aktuell war. Und gleichzeitig natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt für uns persönlich oder für...
Ich fand es ziemlich unvernünftig, was er gemacht hat. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Einfach ins Flugzeug sitzen und in Gefangenschaft fliegen, freiwillig. Und das verstehe ich nicht. Habe ich nie verstanden. Fand ich irrational. Das war klar, dass es im Tod endet, meinem frühzeitigen. 2 und 2 gibt 4, sage ich dem immer. Wenn ich in Iran verfolgt werde, in Teheran, dann fliege ich dahin nicht zurück. Was soll das? Also das hab ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich wollte noch 2 Namen nennen, die auch bei vielen präsent sind, wenn es um Helden geht. Ich erinnere mich gerade an ein Gespräch mit einem Kollegen, den letztens. Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Das waren Helden für viele. Und da ist natürlich das Phänomen, wenn die dann älter werden, ne, und dann die Muskeln langsam schwabbelig werden und so, dann werden die ganz normale Menschen plötzlich, diese Schauspieler meine ich jetzt, ne, dann fällt das Bild weg des Helden, der alles meistert. In meiner Jugend war das übrigens Tarzan. Der hatte aber keine Muskeln, sondern der war einfach geschickt. Es war noch ein bisschen anders. Könnte man auch drüber nachdenken. Lass ich jetzt mal sein. Ich wollte es einfach mal aussprechen, weil wir sind mit Sophie Scholl und mit Nawalny sind wir schon sehr weit.
James Bond wäre auch hier noch zu nennen. Die Ironisierung des klassischen Heldens in Film, Kunst, Literatur wäre auch ein Feld, über das man noch reden könnte. Also die Heldenfigur, die nie ungebrochen existiert. Das wird thematisiert schon. Ich muss euch aber sagen, ein Aspekt kommt mir, da haben wir noch gar nicht drüber geredet und den finde ich ganz spannend und den auch, wie ich selbst erlebe, nämlich die Frage, jetzt nicht Helden, sondern Vorbilder. Nicht, was sind meine Vorbilder, sondern wie geht es eigentlich, dass ich selbst zum Vorbild werde? Das finde ich, ist für mich, eigentlich hat die Frage, was ist mein Vorbild, ist abgelöst worden durch diese Frage. Wie werde ich eigentlich selbst zum Vorbild? Und es hat stark mit Vaterschaft zu tun. Also weil ich mich irgendwann gefragt habe, welche Art von Vater möchte ich eigentlich sein? Und ich habe gemerkt, die Frage muss ich beantworten. Natürlich gibt es Rollenmuster, in die wird man entweder reingedrückt oder man wählt sie, weil sie einfach so naheliegend sind. Aber viel interessanter ist es, und da fängt eigentlich Existieren auch Existenz erst an. Ja? Existieren heißt ja herausstehen. Greifbar werden, ja, sichtbar werden, spürbar werden für andere. Wenn ich mir selbst die Frage stelle, nicht irgendeine Rolle, sondern wer will ich sein? Wie kann ich Vorbild werden? Das finde ich die größere Frage.
Für mich, wenn ich das schnell dazwischen werfen darf, der schönste Satz bei den Texten, die wir vorbereitend gelesen haben, ein herrlicher Satz, der heißt, ich weiß aber nicht mehr, wer ihn geschrieben hat, vielleicht weiß jemand von euch, wenn ich Kinder erziehe, dann lernen Kinder, wie man Kinder erzieht. Wenn ich schimpfe, dann lernen Kinder, wie man schimpft. Wenn ich schlage, lernen Kinder, wie man schlägt. Herrlich.
Wieso herrlich?
Wunderbar. Das heißt natürlich ganz einfach das, die machen sowieso alles nach. Das Einzige, was ich habe an Chance ist, also ich wiederhole eigentlich, was du schöner formuliert hast, Daniel, Vorbild zu sein, nämlich das zu machen, was ich mache, das lernen sie. Die kleinen Kinder sind hochbegabte Beobachter, die auch das nicht sichtbare, die Gefühle, alles mit nachvollziehen und das alles internalisieren. Das ist ja gewaltig. Einflussmöglichkeit höchsten Grades auf dieses Über-Ich, von dem ich ja vorhin sprach. Aber wenn man sich selber halt, ja, ich fange jetzt nicht an, meine Schwächen aufzuzählen. Das mache ich hier nicht vor dem Mikrofon. Aber die gibt es natürlich. Und das kennen natürlich meine Kinder auch sehr gut und das lernen die auch alles. Aber vielleicht ist ja auch die Lektion nicht so schlecht zu lernen. Es gibt keine perfekten Menschen auf dieser Welt und so weiter.
Ich habe da immer so eine Unterscheidung im Kopf, wenn ich auf Vorbilder gucke. Ich lasse mich vor allem, glaube ich, inspirieren, wie andere Menschen mit Menschen umgehen. Zum Beispiel, wie ich mit meinen Kindern umgehe, hat ganz viel damit zu tun, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind. Und dann gibt es ja noch die andere Seite, dass man irgendwie sich anguckt, was haben Leute erreicht oder wie machen sie irgendwas und will ich das auch so machen oder will ich das auch erreichen. Und für meine eigenen Kinder zum Beispiel will ich viel mehr Vorbild sein in diesen Haltungen und in dem Umgang mit ihnen tatsächlich. Also da bin ich so bewusst Vorbild. Ich will denen nicht...
Statuspositionen vorgeben,
ja,
die sie erreichen.
Aber das ist auch okay. Ich kenne auch andere Menschen, die das anders sehen. Aber ich will ihnen jetzt nicht irgendwie vermitteln, wenn du alles gibst, dann kannst du alles erreichen und so. Also das ist jetzt nicht so meine Herangehensweise. Der zwischenmenschliche Umgang, ich finde, da hat man sehr viel Einfluss als Mutter und Vater, oder zumindest sehe ich das so.
Und ich glaube, eine Präzisierung von dem, was du sagst, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, ist, dass ich meinem Kind auch sagen kann, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Also das ist, glaube ich, für mich was sehr wichtig ist, wenn ich drüber nachdenke, wann oder wie ich Vorbild sein möchte. Also natürlich nicht nur darin, aber besonders auch darin, dass ich aktiv aufzeige, dass eben Fehler passieren, dass wir alle nicht perfekt sind, aber dass es eben diese Möglichkeit der Verständigung geben kann. Und das ist, glaube ich, für mich so ein wichtiger Punkt, einer unter natürlich anderen.
Worin ich Vorbild sein möchte für meine Kinder ist, dass es ganz, ganz wichtig ist und eine Kompetenz, sich selbst ausdrücken zu können. Also sich anderen mitteilen zu können und sei es in schwierigen Situationen, weil erst dadurch die Verbindung zu anderen entsteht, die es möglich macht, über Schwierigkeiten hinwegzukommen oder eine Situation zu lösen, aufzulösen. So. Und das ist nichts Selbstverständliches. Das
also eine große Fähigkeit, die du auch hast und deswegen kannst du sie auch weitergeben, die du gepflegt hast oder pflegst und die dir wichtig ist.
Klar, das ist natürlich immer so. Ne? Man kann nur das vorleben, was einem auch gegeben ist, vorzuleben sozusagen. Ja,
ja oder wie Noemi sagt, das, was man weiß, was zum Leben gehört, was man vielleicht gerne geben würde, aber selbst nicht so, das zum Thema zu machen und damit die Begrenztheit, die Endlichkeit, die man auch selbst ist, immer ist, mitteilen. Das ist schon der erste Schritt und daran kann man schon lernen. Also wenn Kinder erfahren, ich hätte euch gern das oder das vermittelt, ich habe es nicht gekonnt, aber ich hätte es gern gemacht, dann ist es schon gar nicht mehr so wichtig, dass man es nicht geschafft hat. Weil die Kinder lernen, ah, da gibt es ein Bewusstsein für. Schön, also die Zeit schreitet voran, aber eine Frage drängt mir doch noch. Wir sind ja TheologInnen. Glaubensvermittlung, da heißt es oft so, Vorbilder im Glauben sein, ganz wichtig. In so mancher Predigt kann man das hören. Vielleicht ist das religiöse Feld das anspruchsvollste, um die Frage nach Vorbildhaftigkeit und Heldenhaftigkeit zu beantworten, weil es so eine existenzielle Dimension ist. Weil es in der Religion, im Glauben, eigentlich keine Stellvertretung gibt. Also ich kann nicht sagen, ja, jemand anders glaubt für mich, sondern ich bin gefordert. Und ich muss mein Gewissen befragen, meine Personenmitte, also mein Inneres, ja, mein Ich. Wer bin ich denn da? Lasse ich mich ansprechen? Bin ich religiös, musikalisch oder nicht? Glaube ich an einen Gott oder nicht? Aber ich kann nicht sagen, ja, er sagt, das gibt's wohl oder dann wird es wohl so sein. Das ist keine religiöse Aussage.
Selber Vorbild im Glauben sein kann man auch nur, wenn es hundertprozentig authentisch ist, glaube ich. Also das habe ich auch selber gemerkt, tatsächlich in der Glaubensvermittlung. Man kann nicht irgendwie welche Vorstellungen, die man hat, wie man glauben sollte, irgendwie jemandem weitergeben, wenn man sie selber gar nicht so authentisch vorlebt.
Ich glaube, als du jetzt nach Vorbildern im Glauben gefragt hast, ging mir so ein Film von so großen religiösen Persönlichkeiten oder Heiligen ab. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade an Franziskus von Assisi gedacht oder irgendwie Maria Magdalena. Und da merke ich auch ganz stark, dass ich nicht einen Zugang personaler Art zu diesen Personen primär habe, sondern es ist ja ein sehr stark vermittelter Zugang von Bildern, von Geschichten. Und natürlich kommt da irgendwas von Personalität und Charakter mir entgegen, aber natürlich nicht der historischen Person. Und ich glaube, deshalb bin ich jetzt gerade im ersten Moment über deine Frage gestolpert, weil ich wie gespürt habe, ja, es sind vielleicht eher ideale Geschichten, auch wenn wir jetzt an Jesus selbst denken, gibt es natürlich ganz viele Geschichten, Bilder, die ich damit verknüpfe und wo ich auch sagen würde, doch, das hat irgendwie Vorbildcharakter, aber das ist ganz anders, als wenn wir jetzt über Menschen sprechen, also die tatsächlich in meinem Leben, denen ich begegne, real, sondern es ist vielmehr diese vermittelte Art und Weise, die aber auch sehr fruchtbar sein kann. Und darüber nachzudenken, wer mir so Vorbild im Glauben ist, hier und heute, da müsste ich auch noch mal länger drüber nachdenken.
Ich habe als Kind, war ich ganz fasziniert von heiligen Geschichten. Also ich habe so ein Buch, das habe ich ganz oft gelesen, auch laut in meinem Zimmer. Und also weil du vorhin gesagt hast, Markus, dass du da nie empfänglich warst, ich war da ganz fasziniert davon. Und wenn ich da jetzt so dran denke, dann denke ich, es ist schon schön, dass es diese Geschichten und diese Personen gibt und gegeben hat. Also einfach, es klingt jetzt etwas platt, aber gut zu wissen sozusagen. Aber mehr bedeutet das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Ich konnte tatsächlich nie mit Heiligen etwas anfangen, habe aber viele Leute kennen, die gerade Franz von Assisi faszinierend fanden oder finden, habe ich nie verstanden, weil ich dann...
Daniel in der Löwengrube.
Tja, der Daniel ist natürlich faszinierend. Ja, ich fand es immer gemein, weil Markus, der Evangelist, das ist irgendwie keine Besonderheit, nicht mal sprachlich sehr hochstehend, das Evangelium. Aber was ich auch für heute nochmal gemacht habe, ist, ich habe die Bergpredigt nochmal gelesen, kennen wir alle, und da steht ja eigentlich das Programm. Also ich will es dann gerade im Original haben, sozusagen. Und da ist mein Lieblingssatz, er heißt dann am Schluss, seid vollkommen so, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Den liebe ich, diesen Satz. Das ist höhere Dialektik. Wenn ihr meint, ihr könntet so vollkommen sein wie Jesus oder Gott selbst, dann seid ihr ganz schön auf dem Holzweg. Das heißt er auf Deutsch, der Satz. Für mich. Aber trotzdem sind selig die Sanftmütigen, selig die nach Gerechtigkeit dürsten. Das steht schon da. Das ist natürlich ein Vorbild. Das ist ja wohl klar. Das heißt, das haben wir alle internalisiert, in uns aufgenommen, in unser Ich-Ideal. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, wenn man regelmäßig mit diesen Texten zu tun hat und mit den Menschen, die diese Texte wichtig sind und dieser Glaube wichtig ist. Aber zu meinen, dass das deswegen erreichen könnte, ist eine ganz große Illusion.
Ja, und trotzdem gibt es vielleicht dann immer wieder Menschen, die das ansatzweise zumindest im Alltag leben. Und da sind wir dann wieder beim Anfang eigentlich, oder? Also die wir dann eben doch so wahrnehmen, dass sie sich gütiger, großzügiger verhalten, als ich das jetzt erstmal so von mir aus machen würde. Also da bin ich, glaube ich, schon empfänglich. Das beeindruckt mich dann immer und dann komme ich ins Nachdenken und denke, das könnte ich doch auch mal versuchen in der einen oder anderen Situation.
Ich möchte das ja nicht kleinreden, aber also ich freue mich immer, wenn Federer was Falsches gemacht hat. Mein Gott, der macht alles richtig. Das ist fantastisch und das ist natürlich vollkommen illusionär. Das gilt auch für die Heiligen. Ich habe da gerade, was mich sehr negativ beschäftigt, ist der Gründer der Schönstattbewegung, der eben alles andere als ein Vorbild war, letztlich. Und der unbedingt heilig gesprochen werden müsste, meinen die entsprechenden Leute. Das ist alles sehr menschlich. Und das geht mir da ein bisschen unter. Diese Tatsache, dass das letztlich auch Menschen sind. Der heilige Augustinus, der sehr menschliche Seiten hatte, und zwar ganz tolle auch, aber Seiten, die ich wesentlich finde für mein menschliches Leben, er selber als negativ empfunden hat und dann alle abgelegt hat und nachher verteufelt hat. Die ganze Leiblichkeit, meine ich. Der heilige Augustinus von Algerien, ein sehr berühmter und großer Theologe aus Afrika und Heiliger, aber der hatte auch seine schwachen Seiten.
Ja, also ich glaube auch so eine Überhöhung ist immer problematisch. Und einen Punkt finde ich auch noch interessant, was Ulrich Bröckling zu Helden geschrieben hat, dass Heldengeschichten immer Geschichten sind, in denen ganz viele Personen weggelassen werden. Das war eigentlich so der Punkt, der für mich am interessantesten war, dass es immer ganz viele Menschen gibt, die mitgearbeitet haben und die müssen ausgeblendet werden, um den Helden, die Heldin zu konstruieren. Und
die großen Figuren sind immer auch hervorgebracht und erst möglich durch ein Geflecht, ein breites Wurzelgeflecht an guter Praxis, an gelingender Praxis, die einige dann zu Taten inspirieren, die vielleicht dann mal in besonderer Erinnerung behalten werden. Ich merke nämlich auch, wenn ich jetzt mich so frage, hast du religiöse Vorbilder? Natürlich könnte ich jetzt den einen oder anderen Namen nennen. Das wäre aber irgendwie ein bisschen willkürlich. Ich bin in meinem Herzen so auch in Religionssachen irgendwie ein freiheitlicher Kommunitarist. Also ich frage danach, wo gelingen gemeinschaftliche Bezüge, wo gelingt, oder ich schaue eher drauf, wo sich etwas herausbildet und wie etwas entstehen kann, und damit ist der Blick automatisch auf einer Vielzahl und nicht auf einer Einzahl. Du sagst, Markus, die Dialektik in einer Vielzahl ist immer dies und das. Ein Schritt zurück, zwei vorwärts oder umgekehrt, und bilden sich dann Dynamiken heraus, die vielleicht langfristig eine Perspektive eröffnen. Also so funktioniert mein ganzes religiöses Empfinden, meine religiöse Sozialisation. Wenn ich jetzt die Orte benennen wollte, das könnte ich, die jetzt für meinen Glauben wichtig geworden sind, dann sind es nie Personen, die ich benennen würde, sondern immer Praktiken. Also Erfahrungen, die bestimmte Praxiserfahrungen, und da gehören immer viele zu. Das ist irgendwie so. Heißt nicht, dass ich untergehen lasse, dass da, also die Individualität, die reiche Individualität von Menschen, aber das ist nicht das Erste, was mir da so einfällt.
Und Praxis ist natürlich dennoch immer auch von Personen inspiriert, oder? Ich glaube, da kommen wir wieder zurück, dass Praxis entsteht dadurch, dass Menschen gemeinsam unterwegs sind. Und da gibt es immer Einzelne, die vielleicht etwas stärker oder weniger stark geprägt haben. Gerade in der Spiritualität gibt es ja ganz klare Strömungen, die ignatianisch geprägt sind oder benediktinisch. Und da sind wir natürlich zurück bei den Personen. Also Praxis und Personen gehen zusammen. Aber ich glaube, wenn man in Praxiskategorie denkt, dann hat man nicht diese Überhöhung einer einzelnen Figur, sondern es fließt quasi etwas von der Person in ein Ganzes hinein. Und ich glaube, da würde ich mich dann anschließen können, so religiös zu sagen, doch, es gibt einen Schatz, es gibt einen Traditionsschatz, und der geht auch auf Menschen zurück, aber er wird eben auch geprägt und weiterentwickelt.
Ja, ich denke, auch ohne diese Menschen geht es nicht oder ist es nicht gegangen. Es gibt immer diese Menschen und muss es vielleicht auch geben, aber ich habe auch selber eine ganz starke Abneigung eigentlich gegen so eine Überhöhung von einzelnen Personen auf jeden Fall.
Ich bedanke mich bei euch. Ihr seid mir auch in unterschiedlichen Hinsichten Vorbild, kann ich euch ganz offen und frei gestehen. Aber ich verrate euch nicht, worin. Ganz herzlichen Dank für den Austausch und ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.